Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Hallo Kerstin, ich dachte, wir fangen heute mal anders an.
Na gut, warum das denn?
Mich hat der Ort der heutigen Folge dazu inspiriert, ehrlicherweise. Halte mal die Hände ins Wasser. Erfrischend, oder?
Mhm.
Wir starten die 7. Folge von Mord vor Ort, nämlich an der Leine. Wenn du die letzten Folgen noch nicht gehört hast, dann starte am besten dort. Hier geht es um die echte Geschichte rund um den Serienmörder Fritz Hamann. Und von Folge zu Folge arbeiten wir uns tiefer in den Fall. Kerstin, was verbindest du denn mit der Leine?
Also klar, ein Fluss in Hannover. Übrigens, du hast ja noch was vergessen. Ihr findet natürlich alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
Und wie ist es hier für dich?
Also wir sitzen ja gerade an der Leine am Leibnizufer. So heißt die Straße hier. Wir sind hier etwa auf Höhe des Leineschlosses. Und mit der Leine verbinde ich die schönen Bars und Restaurants hier am Ufer. Aber natürlich auch unsere gemeinsame Kanufahrt, die haben wir ja hier mal im Sommer gemacht. Naja, und irgendwie gibt der Fluss der Stadt Struktur. Naja, und ganz frisch ist natürlich die Leinewelle für Surfer, die hier ihre Tricks zeigen können.
Ich erinnere mich tatsächlich, als wir auf der anderen Seite in einer Bar saßen und beschlossen haben, diesen Podcast zu machen. Und just darauf gab es plötzlich Feuerwerk.
Ja, aber früher sah es hier natürlich ein bisschen anders aus. Heute verläuft ja ein Großteil der Leine unterirdisch. Früher ging sie direkt durch die Häuserschluchten und trennte die Welt der Armen vom Stadtkern. Und ich sag dir ehrlich, früher hätte ich echt ungern meine Hand da reingehalten, denn hier landete nämlich alles, also von Küchenabfällen bis, naja, also es gab halt noch nicht überall Wassertoiletten.
Naja, wir sind ja heute hier, weil an bzw. in der Leine der Stein ins Rollen gebracht worden ist, um Hamann auf die Schliche zu kommen. Hamann dreht nämlich langsam durch.
Aber so richtig. Während er zunächst etwa einmal im Monat mordete, tötet er jetzt fast einmal pro Woche. Er ist regelrecht im Rausch.
Rettung naht. Oder nicht? Mai 1924. Es ist gutes Wetter und viele Familien verbringen den Tag an der Leine. Ein paar Kinder spielen am Wasser mit Keschern, als ihnen etwas Eigenartiges ins Netz geht. Zwei Knochenstücke. Von Tieren? Der Fund wird direkt der Polizei gemeldet und bald ist klar, bei den Knochen handelt es sich um Schädelknochen. Von Menschen. Doch die Polizei macht erstmal gar nichts.
Etwa zwei Wochen später finden wieder Kinder auf einem Feld einen Sack. Neugierig nähern sie sich und öffnen ihn. Darin finden sie lauter Knochen. Alle sind an mehreren Stellen gebrochen. Auch hier wird die Polizei informiert und der öffentliche Druck steigt. Zwei Knochenfunde in so kurzer Zeit? Was hat das zu bedeuten? Wo kommen sie her? Und die armen Kinder? Die Polizei muss nun Antworten geben und behauptet, dass es sich dabei wahrscheinlich um Typhuskranke aus einem anderen Ort handele. Man hätte dort die Leichen in die Leine geworfen und hier in Hannover seien sie eben angeschwemmt worden. Dann heißt es, dass sich die Medizinstudenten einen Spaß erlaubt und unechte Schädel in die Leine geworfen hätten. Der Sack voller Knochen wird mit Grabräubern erklärt, die sich der Gebeine entledigen wollten.
Die Medien sind skeptisch und die Bevölkerung hat Angst. Ein Werwolf geht um. Und wenn die Polizei nichts unternimmt, dann wird man eben selbst tätig. An Pfingsten 1924 kommen über 100 Menschen an die Leine und suchen mit Netzen nach weiteren Knochen. Die Stimmung ist gelöst. Man könnte fast meinen, dass die Suche nach Menschenknochen ein neuer Volkssport ist oder zu einem Familienfest wird. Viel kostengünstige Belustigung gibt es nicht zu der Zeit. Und so kann man immerhin noch etwas Gutes tun. An diesen Pfingsttagen ist ganz Hannover im Knochenrausch. Nachdem immer mehr Knochen an diesen Tagen aus der Leine gefischt werden, sorgt dann doch die Polizei für etwas Ordnung. Mit Schleppnetzen fahren sie die Leine entlang und versuchen, die Hannoveranerinnen und Hannoveraner vom Ufer fernzuhalten.
Erst als in den nächsten Tagen zwei weitere Schädel gefunden werden, nimmt die Polizei erste Ermittlungen auf. Es wird erstmals in Betracht gezogen, dass ein Serienmörder umgehen könne. Dieser Verdacht erhärtet sich, als die mittlerweile insgesamt 4 Schädel untersucht werden. Alle weisen Gemeinsamkeiten auf. Sie stammen von jungen Männern zwischen 18 und 25 Jahren und weisen saubere Schnittkanten eines scharfkantigen Gegenstandes auf. So viele männliche Opfer. Die Beamten vermuten daher, dass der Täter aus dem homosexuellen Milieu stammen könnte. Sie studieren die Rosa Liste. Am Ende bleiben 30 Verdächtige. Durch seine 15 Vorstrafen und frühere Mordanschuldigungen rückt Hamann ins Zentrum der Ermittlungen. Aber es gibt ein Problem. Keiner der Beamten kann Hamann observieren, denn durch seine Zuarbeiterdienste kennt er jeden Polizisten in Hannover. 2 Beamte aus Berlin werden angefordert, denn sie kennt Hamann nicht. Doch bis die Beamten in Hannover sind, vergehen weitere 4 Tage. 4 Tage, in denen Hamann nochmal mordet.
Erich de Vries ist 17 Jahre alt, als er Hamanns letztes Opfer wird. Hamann spult sein übliches Prozedere ab. Nur zur Leine kann er eben nun nicht mehr. Dort sind weiterhin zu viele Schaulustige, zu viele Beamte. Deshalb bringt Hamann die Leichenteile in den Georgengarten. Der liegt rund 1,5 Kilometer zu Fuß von Hamanns Wohnung entfernt. Eine Strecke, die für ihn lästig und aufwendig ist. 4-mal muss Hamann mit einer Aktentasche hin und her laufen. Dann reinigt er die Wohnung. 2 Tage später lernt er am Café Kröpke den nächsten Jungen kennen. Und er wird Hamanns Serie beenden. Es ist der 15-jährige Kurt Fromm. Manch einer mag damals nicht verstanden haben, warum der Junge mit Hamann mitging. Trotz der Zeitungstitel, die vor einem Werwolf mahnten, und trotz der aufgebrachten Bevölkerung wegen der Knochenfunde. Aber auch hier zeigt sich die Kehrseite der Zeit. Mit Essen und einem Dach über dem Kopf kann Hamann die Jungen auf der Suche nach einem besseren Leben für sich gewinnen. In Hamanns Dachkammer in der Roten Reihe wird er auch diesen Jungen missbrauchen. 8 Tage lang. In der Zwischenzeit sind auch die Berliner Beamten angekommen und observieren Hamann. Als Obdachlose verkleidet streifen sie am Bahnhof umher und halten sich möglichst nah bei Hamann auf. Keiner seiner Bewegungen soll ihnen entgehen. Doch die Observation bleibt ohne Ergebnis.
Es ist der Abend des 22. Juni, als Hamann mit Kurt Fromm in der Nähe des Bahnhofs in einen Streit gerät. Es geht um die Geschenke, die Hamann dem Jungen gemacht hat und wie Fromm sich nun Hamann gegenüber verhält. So aufmüpfig. Es wird lauter. Hamann packt den Jungen und bringt ihn auf direktem Wege zur Bahnhofswache. Dort kennt man ihn, denn Hamann arbeitet ja regelmäßig für die unterbesetzte Mannschaft. Hamann macht seinem Ärger Luft. Er behauptet, dass Fromm ihm anvertraut habe, mit falschen Papieren zu reisen. Denn Hamann kennt ja die Prozedur. Er gabelt kriminelle oder unbeugsame Jungs auf und übergibt sie der Polizei. Als Dankeschön gibt es ein Bier in der Stebi-Halle. Danach geht es für Hamann wieder nach Hause. Doch dieses Mal ist es anders. Die Polizisten bitten ihn mitzukommen. Nicht zum Bier trinken, sondern in den Verhörraum. Hamann versteht die Welt nicht mehr.
Es ist spät geworden. Sehr spät. Um 2 Uhr nachts sitzt Fromm bei der Polizei und packt über Hamann aus. Hamann habe ihn mehrere Tage und Nächte bei sich behalten und im Zimmer eingeschlossen. Auch zum Sex habe er ihn gezwungen. Morgens beim Aufwachen habe Hamann ihm ein scharfes Brotmesser an die Kehle gesetzt und gefragt, ob er sich wohl vor dem Tod fürchte. Als er sehr erschrocken gewesen sei, da habe Hamann gelacht und gesagt, das sei nur Spaß, berichtet Fromm. Diese Aussage bekommt zufällig auch ein Beamter des Unzuchtsdezernats mit, der weiß, dass Hamann einer der Hauptverdächtigen im Fall der gefundenen Schädel ist. Und so wird Fritz Hamann verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Später wird Hamann zu Protokoll geben, dass er den jungen Kurt Fromm nur zur Polizei gebracht habe, weil er wusste, dass er ihn sonst töten würde. Er sei von, Zitat, dunkler Angst erfasst worden, dass er seiner Mordlust nicht mehr lange widerstehen könne.
Noch in der Nacht wird Hamann verhört. Aber Hamann weist jede Schuld von sich. Mit den Schädeln habe er nichts zu tun. Tagelang reden die Beamten nun auf ihn ein und befragen ihn zu den Morden. Doch dabei bleibt es nicht. Mit einem langen Stock prügeln die Beamten auch auf ihn ein. Und sie wenden psychische Folter an. In Hamanns Zelle werden die 4 gefundenen Menschenschädel mit roter Folie in den Augenhöhlen angebracht. Im Inneren der Schädel brennen nachts Kerzen. So funkeln die Augen der Totenschädel auf Hamann herab. Die Seelen der Verstorbenen suchen ihn heim, wenn er nicht endlich gestehe, so sagt man ihm. Trotz dieser Methoden und dem Druck der vielen Vernehmungen bleibt Hamann ungeständig. Vorerst.
Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass die Polizei damals maximal unterbesetzt war und gar nicht mehr hinterherkam. Aber ich finde diese Methoden, die da angewandt wurden, echt zu krass.
Ja, und um das mal in minimalen Ansätzen nachzuempfinden, sind wir beide ja auch ins Polizeimuseum in Nienburg gefahren, denn dort gibt es eine Sonderausstellung zu Fritz Hamann und man kann neben seinem Hackebeil auch einen Nachbau seiner Zelle besichtigen. Und dort stehen dann tatsächlich die leuchtenden Schädel in den Ecken. Und ja, ich muss echt sagen, das war wirklich unangenehm.
Ja. Mir wurde auch sehr unbehaglich, ehrlicherweise. Erstmal war es sehr eng und klein. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das früher echte menschliche Schädel waren, in die die Polizisten in einer netten Bastelstunde rote Folie geklebt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erschrecke mich manchmal nachts vor einem roten Punkt am Fernsehen.
Oh Gott, ich glaube, wir sind uns einig, dass das kein Mitleid mit Hamann ist, aber man diese Verhörmethoden auch nicht mit seinen Taten aufwiegen oder rechtfertigen kann. Vor allem hatte die Polizei zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar keine handfesten Beweise. Das waren ja alles bisher nur Indizien.
Und wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, profitiert sein Umfeld sehr von den Morden. Also auch hier sind keine Zeugen zu erwarten im ersten Moment.
Blicken wir doch mal auf die nächste Woche nach Hamanns Verhaftung. Juni. Am Morgen nach der Verhaftung durchsucht die Polizei die Wohnung von Hamann. Sie finden viele Kleidungsstücke, auf manchen sind Blutspuren. Das sei von seinem Nasenbluten, erklärt Hamann. Doch bei genaueren Untersuchungen wird auch die blutdurchtränkte Matratze und der Holzboden im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe genommen. Es können alle 4 Blutgruppen nachgewiesen werden. Die Erklärung des Nasenblutens ergibt so keinen Sinn mehr.
25. Juni. Der Vater des verschwundenen Robert Witzel kommt auf die Polizeiwache. Er identifiziert einen der aus der Leine gefischten Schädel anhand eines Brandmals und einer auffälligen Zahnstellung. Es besteht kein Zweifel. Sein Sohn ist einer der Ermordeten.
28. Juni. Die Eltern von Robert Witzel sind wieder einmal auf der Wache, als sie eine Entdeckung machen. Neben ihnen steht ein Mann, der das komplette Outfit ihres Sohnes trägt. Jacke, Hemd und Hose gehörten ihrem Robert. Teilweise finden sich noch die in die Kleidung gestickten Initialien. Bei dem Mann handelt es sich um Hans Granz. Er ist gerade mit Frau Engel auf die Wache gekommen. Granz wird sofort verhaftet.
Ab jetzt bekommt Kleidung eine ganz entscheidende Rolle in den Ermittlungen. Da die Kleidung früher deutlich individueller war, teils eben mit eingestickten Namen, ist sie ein guter Indikator zur Aufklärung und Identifizierung. Die Polizei wendet sich an die Medien. Mit einem Foto von Hamann wird dazu aufgerufen, alle Kleidungsstücke, die von Hamann abgekauft wurden, zur Polizei zu bringen. Auch im Kino wird der Aufruf vor den Vorstellungen geteilt. Doch mit so einem Ansturm haben die Beamten nicht gerechnet. Etwa 400 Kleidungsstücke werden zur Polizei gebracht. Eine Obdachlosenbaracke im Innenhof des Präsidiums wird geräumt und die Kleiderasservate ausgestellt. Es sieht beinahe so aus wie auf einem Flohmarkt. Aus der ganzen Republik reisen Familien von Vermissten an, um mögliche Kleidungsstücke ihrer Söhne, Neffen, Brüder oder Enkel zu identifizieren. Sie streifen an den Tischen im Innenhof entlang. Mit sorgenvollem Blick mustern sie die Kleidung. Einerseits in der Hoffnung, keine Kleidungsstücke ihrer Liebsten zu entdecken, andererseits gäbe es dann endlich Gewissheit über das Schicksal des Vermissten. Von den 400 Asservaten werden 100 Stück von Angehörigen erkannt.
Wo kommen die anderen 300 Kleidungsstücke her? Dazu gibt es vier Überlegungen. Zum einen könnte Hamann einige Stücke auch legal gehandelt haben, zumindest ohne Mordopfer. Zum anderen suchte Hamann seine Opfer am Bahnhof. Viele der Vermissten kamen aus anderen Städten. Vielleicht haben nicht alle Angehörigen rechtzeitig von dem Aufruf erfahren und sich eine Fahrkarte nach Hannover leisten können. Außerdem gab es damals viele Ausreißer, nach denen nicht unbedingt gesucht wurde. Und dann gab es zu der Zeit ja auch schon Berichte über einen homosexuellen Serienmörder, der junge Männer ermordete. Auch die Scham, dass ihre Kinder selbst homosexuell oder von einem Mann missbraucht worden sein könnten, hat sicher einige Familien ferngehalten. Wer sich nun fragt, warum nicht einfach die Blutspuren analysiert wurden, um diese den Knochen und letztendlich den Vermissten zuzuordnen, die DNA-Analyse wurde erst rund 60 Jahre später möglich.
29. Juni. Hamann gesteht. Endlich!
Tobi, von seinem ersten Opfer bis jetzt hat die ganze Prozedur 6 Jahre und bei uns hier im Podcast fast 7 Folgen gebraucht.
Und wir sind ja noch nicht ganz am Ende unserer Reise durch die Zeit und durch Hannover. Aber können wir nochmal darüber sprechen, dass er anhand von Kleidung überführt worden ist?
Und nicht nur das, er wurde durch die Kleidung eines Opfers verhaftet. Und auch alle anderen toten Jungen wurden ja anhand ihrer Kleidung identifiziert. Es gab ja in dem Sinne keine identifizierbaren Körper mehr. Also ich finde das einfach unglaublich.
Das zeigt nochmal, wie einzigartig und auch besonders Kleidungsstücke vor 100 Jahren noch waren. Heute wäre das nicht mehr möglich. Heute sehen wir alle gleich aus in H&M, Zara und New Yorker und Co. Ich kann mir das aber gar nicht vorstellen so richtig. Aber wir haben da was gemacht. Wir haben die Beschreibung der Baracke und der Asservate mal an eine Bild-KI gegeben. Und ja, was soll ich sagen? Es ist was Spannendes dabei rausgekommen. Schaut es euch am besten mal selbst an unter mordvorort-podcast bei Instagram.
Das Verrückte ist ja, dass das heute, du hast es schon gesagt, gar nicht mehr so möglich wäre. Also alles. Die Identifizierung der Vermissten bis hin daraus dann die Mordanklage zu spinnen. Also ohne das Geständnis von Hamann hätten die Anzüge, Hosen und Co. gar nichts gebracht. Damals allerdings, ja, das ist jetzt die Frage, ob das für die damalige Rechtsprechung gereicht hätte, also ohne sein Geständnis.
Und sein Geständnis ist genauso weird wie die Indizienkette aus vermissten Kleidungsstücken. Weil wie viele er umgebracht hat, das weiß er gar nicht mehr so genau. Wie viele Morde gesteht er wohl?
Naja, man würde jetzt wahrscheinlich denken, vielleicht so 5 bis 10.
Er sagt, es sind wohl 15, aber, Zitat, es können auch 30 sein. Auf einen kommt es ja gar nicht an.
Ach ja, und dann folgt doch auf die Rückfrage des Beamten das leider ikonisch gewordene Zitat.
Ach, schreib den Namen einfach mit auf die Liste.
1. Juli 1924. Nach 9 Tagen Haft gesteht Hamann den Ermittlern 7 Morde und bestätigt diese Aussage am folgenden Tag vor einem Untersuchungsrichter. 2 Tage später sind es 11, dann 15 Tötungen, die er zugibt. Am 5. Juli titeln die Zeitungen, dass nun völlig ungewiss sei, wie viele Menschen Hamann ermordet habe. Man rechne mit einer Spanne zwischen 21 bis 31 jungen Männern. Auf der Suche nach der Wahrheit passiert etwas Einmaliges in der Geschichte Hannovers. Die Leine wird trockengelegt. Die Polizei findet über 500 Knochen, die meisten davon gebrochen oder zersägt. Die Fragmente können selbst mit den damaligen unvollkommenen Methoden der Forensik mindestens 22 verschiedenen Menschen zugeordnet werden.
Es ist der Krimi, der die Medien beherrscht. In Hannover, Deutschland und auch im Ausland. Serienmörder? Das hat es hier in diesem Ausmaß noch nicht so oft gegeben. Auf den Straßen gibt es nur ein einziges Thema. Hamann. Alle kennen ihn, den feinen Herrn vom Kröpke. Den großzügigen Händler mit seinen Kleidern und dem Fleisch. Ob er wirklich Menschenfleisch verkauft hat? Wie viele Opfer waren es denn nun? Und dann ist da ja auch noch sein hübscher Freund, Hans Granz.
Hamann ist überführt anhand der Indizienkette aus Blutgruppenanalyse, Vorstrafenregister, Anzeigen und den nachgewiesenen Kontakten zwischen Hamann und einigen Opfern. Am stärksten aber wiegt sein Geständnis. Die Frage ist jetzt nur noch, ist er als schuldfähig einzustufen, was zwangsläufig die Todesstrafe bedeuten würde, oder war er zu den Zeiten der Tötung unzurechnungsfähig? Das würde bedeuten, er müsste den Rest seines Lebens in einer geschlossenen Heilanstalt verbringen. Hamanns größte Angst. Er wird nach Göttingen überführt, um dort 6 Wochen lang psychiatrisch beobachtet und exploriert zu werden.
In insgesamt 27 Fällen wird dann Anklage gegen Hamann erhoben. Granz wird der sogenannten vorsätzlichen Überredung und Anstiftung zum Mord in 2 Fällen angeklagt. Scharen an Menschen, Zeitungs- und Filmemacher, Chronisten machen sich auf den Weg nach Hannover. Sie alle wollen einen Platz ergattern im Jahrhundertprozess. Denn der Andrang ist enorm und die Plätze sind rar. Vielleicht ist Hamann der erste True Crime Hype. Alle wollen ein Stück von ihm. Von Hannovers Werwolf. Sie wollen fassungslos sein oder es schon lange gewusst haben.
In den nächsten beiden Folgen werden auch wir Platz nehmen im Gerichtssaal. Dieser Prozess ist alles andere als normal. Er ist der Gesprächsstoff in den Straßen von Hannover. Wer damals lange genug Schlange steht und eine Eintrittskarte ergattern kann, dem wird ein Spektakel geboten, das sich kein Regisseur hätte ausmalen können. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Vor Gericht.
Orte, warte nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit den kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze. Aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste. Und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, ganz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und die Agentur Relevant.
Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.